Ja, schön, dass ihr da seid an diesem wunderbaren Frühlingsmorgen, wo es schon geschneit hat und jetzt scheint die Sonne. Schön, dass ihr da seid, ja. Und das ist für mich auch einer der schönsten Psalmen, dieser Psalm 139. Und ich finde, er ist auch sehr, sehr wichtig in diverser Hinsicht. Wenn wir das nämlich lesen, dann sehen wir, dass wir als Menschen ein Wunder sind in Gottes Hand. Und dass wir enorm kostbar sind in seinen Augen. Vers 13 zum Beispiel, der Vers sagt, du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Wörtlich heißt es sogar, du wobst mich in meiner Mutter Leib. Gott hat uns wie gewoben. Ich finde es einen wunderschönen Ausdruck, einen lieblichen Ausdruck, was Gott mit uns gemacht hat. Und das heißt also, jedes Kindlein, das gezeugt wird, ist von Gott gemacht und gewollt. Es gibt kein Kind, wo das nicht stimmen würde. Und das heißt, das stimmt genau auch für dich. Genau diese Aussage stimmt für dich. Gott, du bist durch Gottes Hände gegangen, als du entstanden bist. Er hat dich gewollt, du bist einzigartig. Und dieser Psalm, wenn ihr den liest, dann seht ihr auch, dass Gottes Augen die ganze Zeit auf uns ruhen. Es gibt keine Sekunde, wo die nicht auf uns ruhen, aber nicht, um uns zu kontrollieren, sondern weil er sich für dich interessiert. Er möchte wissen, was du tust, wo du hingehst, wie du ausschaust, ob du glücklich bist oder nicht. Er interessiert sich für dich und darum bist du immer in seinem Blick. Und es heißt auch, das finde ich besonders schön auch, dass seine Hände uns umgeben. Vorne ist seine Hand, hinten ist seine Hand, sie umgibt uns. Wir sind total umgeben. Also wenn ihr dachtet, dass ihr es wisst, wenn ihr mir begegnet, wenn ihr mir die Hand gebt, dann ist da zwischendurch noch irgendwie Gott drin. Also einfach, habt auch, gell? Also. Und das ist bei dir auch so, wenn du mit Jesus lebst, das ist, finde ich, ein wunderbarer Gedanke. Und auch als wir noch ein ungeborenes Embryo waren, im Bauch drin unserer Mutter, da hat Gott uns schon gesehen und hat sich an uns gefreut. Und so etwas wie der Höhepunkt dieses Psalms ist für mich die Aussage von David im Vers 14, wo er dann wie ausruft, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt es sehr wohl. Und ihr Lieben, wisst ihr, wenn unser Leben auf dieser Wahrheit aufbaut, dann haben wir ein Fundament. Dann haben wir eine Identität, die eben nicht auf unsere Leistungsfähigkeit stützt, auf unser Aussehen, auf unser Ansehen, sondern auf das, was Gott über uns denkt. Und das gibt auch eine Freiheit. Aber Gott gibt uns nicht nur so eine gute Lebensgrundlage, er will uns auch an der Hand nehmen und durchs Leben hindurchführen. Er hat ein Interesse daran. Und das wusste David auch. Darum hat er diesen Psalm abgeschlossen mit einem mutigen Gebet. Die letzten beiden Verse, dieses mutige Gebet, das lautet folgendermaßen: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. David war sich das bewusst, obwohl er eine sehr gute Lebensgrundlage hatte, eben diese Identität, konnte er auf falsche Wege abdriften. Das wusste er und darum betete er, erforsche mich Gott, erkenne mein Herz und prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Also David wollte transparent leben vor Gott. Er wollte wie ein offenes Buch sein und sagen, schau hinein und rede auch hinein und hilf mir zu sehen, was da nicht sein sollte. Prüfe mein Herz und meine Gedanken. Und gerade das Herz, das ist ja eigentlich das Wichtigste, oder? An uns auch. Denn das ist der zentrale Bereich einer Sache. Und das sehen wir gerade konkret an unserem Körper. Euer Herz macht etwa ein 0,5% eures Körpergewichts auch aus. Das ist nicht so viel, oder? Das Herz ist 0,5% deines Körpers vom Gewicht her. Aber wenn dein Herz nicht mehr schlägt, dann können die restlichen 99,5% nicht mehr weiterleben. Also das Herz ist ziemlich wichtig. Und wir sehen das auch im Sprachgebrauch. Wir sagen zum Beispiel über gewisse Mannschaftssportler, er ist das Herz der Mannschaft. Zum Beispiel Messi, oder? Das ist das Herz der Mannschaft von Barcelona. Wenn der weg ist, dann ist irgendwo, da fehlt das Herz quasi. Besonders wichtig. Oder wir drücken es auch so aus, dass wir sagen, wir prüfen etwas auf Herz und Nieren. Und das heißt dann, hey, also diese Prüfung ist also enorm zuverlässig, wenn sie auf Herz und Nieren erfolgt. Sir Walter Raleigh, das war ein englischer Seefahrer aus dem 16. Jahrhundert, und der hat über die Wichtigkeit vom Herz gesagt, wenn das Herz am rechten Fleck ist, dann spielt es keine Rolle, wo der Kopf ist. Und es wird noch besser, man sagt, das seien seine letzten Worte gewesen, bevor er enthauptet worden ist. Okay, der hat ja Nerven. Aber wenn David jetzt betet, erforsche mein Herz, dann meint er ja nicht jetzt das Herz in der Brust, sondern wenn die Bibel von Herz spricht und auch wie es David hier meint, ist nicht unser Herz in der Brust gemeint, sondern es ist das Zentrum unserer Seele gemeint. Das ist derselbe Ausdruck wie das Herz in der Brust, aber es ist etwas anderes. Eben das Zentrum unserer Seele. Und die Bibel sagt, das ist der wichtigste Ort eines Menschen. Dieses biblische gemeinte Herz, der wichtigste Ort, denn im Herz drin entsteht unser Wille. Hier drin formen wir den Willen und im Herz drin kommen unsere Entscheidungen heraus. Was wir entscheiden, das kommt daraus. Oder auch die Gefühle, die kommen aus dem Herz. Gefühle wie Furcht, wie Freude, wie Sorgen oder was auch immer, das kommt aus dem Herz. Und wenn das alles aus unserem Herz rauskommt, ist dann unser Herz nicht der wichtigste Ort überhaupt an uns. Absolut. Das ist der wichtigste Ort. Und ich finde irgendwie, man könnte unser Herz vergleichen mit dem Allerheiligsten im Tempel. Der alttestamentliche Tempel der in Israel, der war ja heilig und innen drin hatte es eine Kammer, einen Raum, der war das Allerheiligste. Dort ließ Gott seinen Namen wohnen. Und jetzt sagt das Neue Testament, wenn jemand mit Jesus lebt, ist er auch ein Tempel Gottes. Und ich sage jetzt, vielleicht könnte man sagen, das Herz ist auch das Allerheiligste. Das ist nicht biblisch, das steht nicht in der Bibel drin, das ist jetzt einfach ein Gedanke von mir. Und David war sich das bewusst und darum sollte Gott sein Herz immer wieder prüfen. Und sein Sohn Salomo war sich scheinbar auch ziemlich bewusst, wie wichtig das Herz ist. Er sagte in Sprüche 4,23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, mehr als alles, was man überhaupt irgendwie bewahren kann an einem selber, das ist das Herz und das soll man bewahren. Weil hier drin entspringt die Quelle deines Lebens. Das ist ja eine Lebensquelle. Also etwas Wertvolleres hast du gar nicht. Und darum sollen wir es bewahren. Wenn jetzt nun Bitterkeit ins Herz reinkommt, ist dein Leben bitter. Aber wenn dein Leben, dein Herz voll Jesus ist, dann ist dein Herz voll Jesus, dein Leben voll Jesus, dann ist es auch voll Freude und Frieden. Wir sind also enorm weise, wenn wir uns über den Zustand unseres Herzens Gedanken machen und auch, wie wir es schützen können. Und wo vielleicht müssen wir es auch schützen überhaupt. Wenn nämlich die Lebensquelle, das Herz, verunreinigt ist, irgend auf eine Weise, dann hat das unweigerlich Auswirkungen auf unser Leben. Und das heißt nicht, dass wir es immer gerade merken. Wir denken, ja, das hat mir jetzt nichts gemacht. Etwas konsumiert, weiß auch nicht, irgendetwas, was nicht gut ist. Ja, es hat mir, glaube ich, nichts gemacht. Das steht nirgends, dass man es immer gerade merkt. Es steht einfach, dass wir es bewahren sollen und dass es wichtig ist. Wenn nämlich das Herz aber frisch sprudelt, dann wird es sich auch das aufs Leben auswirken. Nun, wenn die Bibel vom Herzen spricht, ist sie realistisch. Die Bibel weiß um das viele Böse in dieser Welt und so sagt die Bibel in 1. Mose 8, Vers 21, das Trachten des menschlichen Herzens, das Trachten, das Nachdenken, das Sinnieren des menschlichen Herzens, und das finde ich jetzt ein bisschen gleich, ist böse von Jugend an. Boah. Das ist das Urteil der Bibel. Wie kommt denn das überhaupt, dass das Trachten des menschlichen Herzens von seiner Jugend an böse ist, wenn doch Gott die Menschen gemacht hat? Also am Anfang war es ja nicht so. Aber am Tag, als die ersten Menschen Gott abgelehnt hatten, weil sie eigene Wege gehen wollten, an dem Tag ist das menschliche Herz finster geworden. Es ist wie aus dem Licht weggenommen worden, abgedreht und es wurde finster und böse. Es hat sich von Gott abgewendet und wurde wie ein toter Stein in Gottes Augen, ohne jegliche Gemeinschaft mit ihm. Und das hatte dann diese verheerenden Auswirkungen, dass die Welt heute ist, wie sie ist, dass das viele Böse da ist. Und eben auch, dass die Gemeinschaft zu Gott zerbrochen ist. Aber Jesus, der will nun jedem Menschen, also er ist bereit dazu, jedem Menschen dieses finstere Herz rauszuoperieren und ein nigelnagelneues Herz einzupflanzen. Das ist dann ein Herz, das mit Gott verbunden ist. Und diese Herzoperation, das ist die schwierigste Operation, die es überhaupt nur geben kann. Und sie hat einem Menschen das Leben gekostet. Aber nicht dem Patienten, sondern dem Operierenden, Jesus Christus. Denn er war bereit, unser finsteres Herz, die Finsternis aus unserem Herz auf sich zu nehmen. Und die Bibel nennt es auch Schuld, Lebensschuld. Und darum musste er auch sterben, am Kreuz. Und darum hat sein Herz aufgehört zu schlagen und er hat es auf sich genommen für uns. Aber am dritten Tag ist er auferstanden, er lebt. Und jetzt ist es Gottes größter Wunsch, dass jeder Mensch sagt, ja, ich will diese Herz-OP. Und es braucht nicht mal eine Spritze dafür, nicht mal ein Skalpell, ist noch gut, gell? Diese Herz-OP. Aber du kannst sagen, Jesus, bitte nimm mein dunkles Herz weg und gib mir ein neues, ein helles Herz. Ein Herz, das verbunden ist mit dir. Nimm meine Schuld weg und ja, komm in mein Leben hinein. Und wenn wir das beten, dann passiert wirklich etwas. Es ist eine geistliche Wahrheit, dass dann ein Unterschied passiert, ein neues Leben entsteht wirklich. Dieses neue Herz bekomme ich und ich habe dann ein ewiges Leben. Ein Leben, das nach dem irdischen Tod weitergeht im Himmel. Und nun sollen wir dieses neue Herz eben bewahren. Und wisst ihr, wenn das eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, alle miteinander tut, intensiv, jeder sein Herz bewahrt und es von Gott, von Jesus prägen lässt, habt ihr euch schon mal überlegt, was dann passiert? Nun, dann wird so ähnlich zu und her gehen wie bei der ersten Gemeinde in der Apostelgeschichte in Jerusalem vor 2000 Jahren. Und dort heißt es, sie waren ein Herz und eine Seele. Das hat die zusammengeschweißt, zusammengezogen. Die wurden sich auch ähnlicher. Und sie hatten ein sehr großes Anliegen, als Einheit etwas zu bewegen im Reich Gottes. Jeder Einzelne wurde wie ein bisschen unwichtiger, es war ihm nicht mehr so wichtig, sondern das Ganze war ihm wichtiger und vor allem eben Jesus Christus in der Mitte. Ein Herz und eine Seele. Und damit das Mögliche wird, müssen wir den Wunsch haben, wie David, transparent vor Gott zu leben, wie ein offenes Buch. Er hat ja Gott ständig eingeladen, prüfe mich, durchleuchte mich. Und das macht Gott dann auch. Manchmal braucht er auch andere Menschen dazu, die uns helfen. Ich finde gerade, der Ehepartner ist so ideal für das. Meine Frau zum Beispiel hilft mir so fest, auch in diesem Punkt, dass wir unser Herz, also Eheleute können sich helfen, ihr eigenes Herz einfach immer wieder im Blick zu halten. Aber auch ein Freund, eine Freundin, wo man ein offenes Verhältnis hat. Es ist so wertvoll, wenn man sich nicht nur nach dem Mund redet, sondern auch mal in ganz großer Liebe mal vielleicht was anspricht, was man den Eindruck hat, könnte nicht so ideal sein. Wem erlauben wir, in unser Leben hineinzureden? Es wäre schon gut, wenn es solche Leute gibt. Wenn ein Vertrauensverhältnis da ist, also das ist vielleicht fast eine Voraussetzung, finde ich jetzt, und dann kann man es auch eher annehmen. Und prüfen ist ja ein Prüfen. Es ist ja nicht gesagt, dass der gerade recht hat, oder diese Person. David sah diese Prüfungen Gottes nicht als Bedrohung an, sondern als Hilfe. Er wollte ja für Gott leben. Und darum war es ja wichtig für ihn, dass all das Negative ausgeräumt wird, dass da irgendwas so rumschwirrt. Und wir müssen uns vielleicht fragen, kann es sein, dass wir auch ein bisschen Angst haben vor seiner Prüfung? Ja, wenn dann Jesus etwas findet, das nicht gut ist, wie wird es denn dann? Dabei wäre das ja genau das Gute. Er sieht es ja sowieso jetzt schon. Aber dann können wir es ausräumen, dann kommt das weg. Und David hat jetzt nicht nur darum gebetet, um diese Prüfung, sondern er geht noch weiter und er sagt, also er betet, ja, das wäre noch der Vers gewesen, genau. Er betet hier, zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Er sagt, zeige mir, nimm mir meinen blinden Fleck weg. Oder auch, wie es die Neue Genfer Bibelübersetzung sagt, sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und noch die Schlachter Bibelübersetzung, die sagt es so, sieh, ob ich auf einem bösen Weg bin, ein böser Weg, das ist ein Weg, der zu Schmerzen führt. Ein Weg, der letztlich Leid bringt. Und David war sich das bewusst, dass falsche Wege, so anziehend sie auch sein können, letztlich Schmerzen bringen und Leid. Und er wusste auch, dass er dadurch auch Gott betrüben würde, durch solche Wege. Und das wollte er unter allen Umständen verhindern. Denn er wollte ja Gott verehren und nicht irgendwie traurig machen. Und wisst ihr, es ist schon interessant, wie viele falsche Wege es gibt, die man gehen kann. Finde ich ein bisschen mühsam, ehrlich gesagt, vielleicht ihr auch. Es gibt so viele doofe Wege. Und die Bibel ist auch voll davon. Das ist für mich übrigens auch ein Hinweis, warum die Bibel wahr ist. Die Bibel ist so authentisch. Wie viele große Gottesleute, Männer und Frauen, werden beschrieben, die dann aber auch zwischendurch mal völlig schiefe, falsche Wege gegangen sind. Und früher in der Antike hatte man die Tendenz, die großen Leute einfach falsch darzustellen. Man hat nur das Gute geschrieben und das noch völlig übertrieben. Das Schlechte hat man weggelassen. Die Bibel lässt gar nichts Schlechtes weg. Auch von diesen, darum finde ich es authentisch, auch von diesen schlechten Wegen zum Beispiel, haben wir ja gesehen, angefangen diese schlechten Wege bei Adam und Eva. Sie hatten überhaupt den allerersten falschen Weg, schlechten Weg unter die Füße genommen. Und die Folge des Schmerzes war dann, dass die Welt das Heil verloren hat. Die heile Welt ist zerbrochen. Das Böse ist reingekommen. Oder ein anderes Beispiel ist Lot. Das war der Neffe von großen Bekannten Abraham. Und dieser Lot war sehr stark angezogen von den Annehmlichkeiten von Sodom. Das war eine interessante Stadt, da konnte man auch Geld verdienen. Und der wurde angezogen und hat sich dort niedergelassen, obwohl diese Stadt voll von Sünde war. Und total dekadent. Das war sein falscher Weg. Und die Folge des Schmerzes war, seine Frau ist gestorben, sein ganzer Besitz wurde verbrannt und seine Töchter wurden total verdorben. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr mal nachlesen, 1. Mose 19, Abvers 30. Das möchte ich gar nicht erklären, was das jetzt genau bedeutet. Da könnt ihr nachlesen. Danach König Salomo. Der große, wichtige König, auch er ist auf falsche Wege gekommen, hat sich von fremden Frauen verführen lassen und hat ihre Götter angebetet. Er wurde ein Götzendiener, hatte sogar Götzenaltare aufgestellt im Land. Die Folge war, Gott hat seinen Segen abgezogen von Salomo und dem ganzen Volk und es gab eine Spaltung, ein Nord- und ein Südreich und die haben sich gegenseitig bekriegt nachher. Riesige Nöte. Dann auch Judas, der Apostel von Jesus, der ihn verleugnet hat, der ihn verraten hat. Aber sein falscher Weg hat nicht erst da angefangen, sondern schon viel früher. Und die Folge des Schmerzes war, dass er in seiner Not hat er sich selber umgebracht. Aber auch als ganze Gemeinde kann man betroffen sein. Zum Beispiel die Gemeinde in Ephesus, die ging auf falschen Wegen und sie verlor dabei die erste Liebe zu Jesus, die Hingabe. Und die Folge war, Gott wirkte weniger und Jesus musste sie auch ganz ernstlich ermahnen, dass sie umkehren. Also wir sehen, all diese Wege, die führen letztlich zu Schmerzen und zu Leid. Auch wenn sie am Anfang noch so anziehend waren, sie haben sich nicht gelohnt. Und auch David war sich bewusst, dass er zwischendurch, also nicht gefeit ist von falschen Wegen, darum hat er gebetet. Zeig mir, wo ich falsch denke, wo ich falsch handle und hilf mir auch zu korrigieren, zurückzugehen auf den guten Weg. Das ist ja das Entscheidende. Wir müssen nicht meinen, wir könnten immer nur die guten Wege gehen. Das wäre schön, aber wir schaffen es nicht. Darum ist es eigentlich wichtiger, wir können korrigieren. Wie viel besser wäre es bei all diesen Beispielen, vorhin, die ich genannt habe, herausgekommen, wenn sie frühzeitig gebetet hätten, zeig mir, ob ich falsch liege und sich korrigieren lassen hätten. Wie viel Not wäre ihnen erspart geblieben. Und ich glaube, wir gehören auch in diese Kategorie Menschen. Auch wir gehören dazu und auch wir könnten, uns hätte leider erspart werden könnten. Denn ich bin überzeugt, dass es im Leben auch von uns, von jedem Menschen auch solche falschen Wege gibt. Und jetzt gibt es da zwei Bereiche, also mindestens zwei. Der eine Bereich, das sind falsche Wege, die wir eigentlich schon merken. Wo wir wissen, ja, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich weiß, das ist ein falscher Weg. Das kann eine offene Sünde sein zum Beispiel, wo das Gewissen anschlägt. Oder wir haben ein Gewissen, das ist eine Hilfe, wenn das Gewissen nicht abgestumpft ist. Aber dann gibt es auch diese Wege, die zwar falsch sind, aber die erkennen wir überhaupt nicht. Das ist uns nicht bewusst, dass das nicht okay wäre. Meistens sind die auch viel tiefer in uns drin, unter gewissen Lebensschichten irgendwie verborgen. Das können ungute Überzeugungen sein. Das können so Lebenslügen sein, die wir überhaupt nicht erkennen, wo wir unser Leben drauf aufbauen. Das können auch Verhaltensmuster sein. Und ich glaube, dass jeder von uns irgendwo eine Schlagseite hat im Leben. Und Schlagseite ist ein Ausdruck für ein Schiff, das schräg im Wasser liegt. Das ist nicht so praktisch für die Ladung da oben drauf. Ich glaube, ein Mensch, der keine Schlagseite hat, der ist vollkommen. Und es gibt keine vollkommenen Menschen. Vielleicht, keine Ahnung, wie es dir geht, vielleicht kannst du dir nicht vorstellen, dass da irgendwo jetzt eine Schlagseite ist. Ist dir nichts bewusst? Das könnte durchaus sein. Ist jetzt auch nicht böse gemeint. Aber sei dir gewiss, es hat Schlagseiten in dir drin. Und es kann gut sein, dass je älter man wird, wenn man sich gut entwickelt, dann wird man auch mehr von diesen Schlagseiten erkennen. Und eben genau darum ist es so weise, wenn wir immer wieder beten, Jesus, zeige du mir meine falschen Wege auf. Mach mir die Augen auf, dass ich es erkenne, weil die oft so tief versteckt sind, dass wir die gar nicht erkennen. Einfach so, das ist nicht leicht. Sogar wenn es dir jemand ins Gesicht sagt, du wirst es wahrscheinlich nicht erkennen. Die sind so tief drin. Das geht kaum anders, als dass Jesus dir das aufzeigt durch irgendwelche Lebensumstände. Vor vielen Jahren hat eine Frau, also mir ging es gar nicht so gut, eine Glaubensschwester hat mir gesagt, sie würde immer wieder beten, Jesus, zeig mir meine falschen Wege auf. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Das war wirklich eine weise Frau. Und ich glaube, das sollten wir immer wieder tun und ganz speziell dann, wenn es uns mies geht. Wenn es uns schlecht geht, das sollten wir gerade nutzen und sagen, bitte Jesus, wo habe ich Anteil hier drin, dass mir so schlecht geht? Wo bin ich auf falschem Weg? Mach mir die Augen auf. Ich glaube, bei mir wäre einiges an Leid erspart geblieben. Selbst verursacht das Leid auch, weil ich das nicht gebetet habe, weil es mir gar nicht bewusst war. Und im Laufe der Jahre nachher dann sind mir wirklich einige Schlagseiten bewusst geworden. Es ist aber lange gegangen. Und ich bin überzeugt, Jesus wird mir noch weitere aufzeigen. Ich möchte euch Mut machen, das auch zu tun. Und auch im Bewusstsein, wenn Gott uns falsche Wege dann aufzeigt, die so tief verborgen sind, irgendwo sind das meistens keine ganz neuen Gedanken. Irgendwo haben wir vielleicht doch so entfernt eine Ahnung, die wir dann aber verdrängen. Für einige heißt das vielleicht, weil sie sich immer wieder sehr sorgen. Und Sorgen sind jetzt nicht einfach mein Problem und gehen die anderen nichts an. Denn Sorgen kommen ja zwischen mich und Jesus Christus. Und es gibt einen Spalt. Je nachdem vielleicht sogar einen großen Spalt. Sorgen ist ein Misstrauen. Ich traue Jesus nicht letztlich. Und das ist nicht gut. Und gerade jetzt durch Corona wird dieses Thema für einige vielleicht noch größer. Und wenn du merkst, dass du hier wie eine Schlagseite hast oder haben könntest, dann bewegt das doch mal intensiv vor Jesus. dass er dir das noch tiefer aufzeigt und bitte ihn, führe mich den Weg zum ewigen Leben. Und das heißt auch, zeig mir die Realitäten auf, wie ich das richtig verstehen muss, beurteilen muss und vor allem hilf mir, dir mehr zu vertrauen. Jesus will unsere Sorgen entsorgen. Bei anderen ist der falsche Weg vielleicht Perfektionismus, wo man wie in sich drin trägt, nur 100% ist genug. Was für ein Stress. Immer nur das Bestmöglichste und die letzten paar Prozent, da investiert man Stunden um Stunden und man verabelt fast. Und das führt mich auch von Jesus weg, weil dann ist der Glaube ein Riesenkrampf. Da muss man sich auch fragen, warum muss ich dann immer, oder meine ich, die bestmögliche Leistung abliefern? Warum immer 100%? Und ich bin überzeugt, dass hier drin auch tiefer dann etwas aufgezeigt werden kann von Jesus, das uns auch frei machen kann. Oder als Gemeinde kann es einem auch passieren, dass man irgendwo lau wird, wie die Gemeinde in Ephesus. Man verliert die erste Liebe, die Hingabe an Jesus. Man ist zwar noch da, man weiß, was in der Bibel steht, man tut auch wertvolle Dinge, aber irgendwie alles ein bisschen, man schaltet ein paar Gänge runter im Laufe der Zeit und man merkt es ja gar nicht so, oder? Lau wird man nicht so, zack, jetzt. Man entscheidet sich auch nicht dazu. Das ist eine Tendenz, eine Entwicklung. Ist aber auch ein heikler Weg. Und noch so ein Weg, der uns auch in der Gemeinde herausfordern kann, ist der Umgang mit Autoritäten. Denn Autoritäten, wir sollen Autoritäten, also es ist falsch, gemäß der Bibel, wenn wir Autoritäten nicht achten, die uns gegeben sind, durch Gott. Zum Beispiel, solche Autoritäten können sein, auch der Vorgesetzte im Geschäft. Gilt übrigens auch für die Mühsamen, das ist ja schon ein bisschen herausfordernd. Oder auch der Staat mit der Gesetzgebung ist so eine Autorität. Oder auch in der Gemeinde gibt es das ja auch, die Gemeindeleitung, Teamleiter oder was auch immer. Und Gott will, dass wir Autoritäten, dass wir sie annehmen, weil er hat sie eingesetzt. Gott schafft Ordnung durch solche Autoritäten. Klar, weil eine Autorität offensichtlich gegen Gottes Wort handelt, da müssen wir nicht uns unterordnen, das ist klar. Aber das Unterordnen unter diese Autoritäten, das ist aus Gottes Sicht ein Segenskanal. Für uns ist das vielleicht, sind das eher, als einige vielleicht eher negativ, aber Gott nützt das als Segenskanal. Wir Schweizer haben es ja nicht unbedingt so mit Autoritäten, liegt nicht so in unserer DNA und darum müssen wir vielleicht besonders auch das ein bisschen anschauen. Denn Jesus war ja auch hier ein Vorbild. Jesus war Gott und er hat sich trotzdem in allem seinem Vater unterordnet, hat die Autorität des Vaters angenommen, hat gesagt, ich tue nichts aus mir, nur was mir der Vater zeigt. Das ist ja schon gewaltig, oder? Und Jesus hat auch nicht gesagt, Vater, ich soll am Kreuz sterben für diese Egoisten. Also Unterordnung in Ehren, aber das mache ich jetzt nicht. Nein, das hat er nicht gesagt. Und so können wir sagen, alle diese Wege, geben wir noch ganz viele, die führen letztlich in Leid hinein. Die machen einem das Leben schwerer. Und das ist nicht so angenehm. Und darum ist es so gesund, wenn wir immer wieder mal beten, Jesus, mach mir die Augen auf. Zeig mir, wo ich irgendwo eben diese Schieflage habe. Das ist meine Empfehlung an dich, heute Morgen, dass du das mitnimmst, dieses Gebet. Und dann ist auch wichtig, weil es braucht ja auch Mut, zur Unvollkommenheit zu stehen. Auch sich selber gegenüber, aber vielleicht auch einzelnen Menschen, die Vertrauensmenschen sind. Und so sollen wir auch irgendwo uns nicht gegenseitig niedermachen, wo wir unvollkommen sind, sondern sollen ein Klima schaffen, wo wir auch der Offenheit und wo etwas zutage kommt, damit es dann auch Heilung bringen kann, Besserung bringen kann. Aber stell dir mal vor, wie sich dein Leben besser entwickeln würde, wenn du Dinge erkennen könntest und abwerfen könntest. Und darum ist es schon auch mal eine Idee, wenn du merkst, hey, immer wieder habe ich an diesen Punkten Probleme, negative Gefühle, Schwierigkeiten, dass du dich mal auf diese Punkte fokussierst und das Gebet einfach mal sprichst im Blick auf diese negativen Punkte. Sehr oft liegen dahinter irgendwelche Wahrheiten, die ich nicht erkannt habe und wo ich Schieflage habe. Und da könnte ich mega Heilung erfahren. Frei in die Freiheit kommen. Und manchmal ist es auch so, dass Gott vor einem Dilemma steht. Er sieht uns zum Beispiel, wie vielleicht jetzt konkret einen falschen Weg beschreiten, wir marschieren darauf los und Jesus spricht uns an, und er sendet seinen Heiligen Geist und der schreit nicht im Zeuger rum, der spricht ganz normal. und wir hören dann vielleicht nicht. Und dann, was soll Gott machen? Er liebt uns, er will uns aber auch und will uns nicht ins Verderben gehen lassen. Er ist auch ein Gott der Freiheit, oder? Liebe bedingt auch die Freiheit, aber manchmal macht es Gott dann doch so, dass er keinen anderen Weg mehr sieht, als uns einen Stecken zwischen die Beine zu werfen, dass wir stoppen und über die Situation nachdenken. Und manchmal ist es sogar so, dass Gott uns in kleinere oder auch größere Zusammenbrüche führt, damit wir, weil wir es dann offen werden, diese falschen Wege zu bedenken. Nicht immer ist ein Zusammenbruch, hat diesen Hintergrund, glaube ich. Aber sehr oft oder manchmal braucht Gott auch einen Zusammenbruch, den wir selber verursachen, indirekt, und will uns dann darin auch zum Heil bringen. Und bei so einem Zusammenbruch liegen dann die Teile unseres Lebens in Scherben vor uns, wie eine Vase, die kaputt gegangen ist. Aber wenn wir uns dann darauf einlassen, auf Gottes Sicht, auf seine Heilungsmöglichkeit, wisst ihr, was dann passiert? Dann wird Gott die Scherben nehmen, die hier kaputt da liegen, und wird eine neue Vase formen. Und das Wunder ist jetzt, diese neue Vase wird größer sein als die alte. Und sie wird stabiler sein und nützlicher als die alte. Durch diesen Zerbruch kann Gott Wachstum schenken. Es ist ein mutiges Gebet. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe, und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Und ich glaube wirklich, bin überzeugt, dass Gott dieses Gebet ernst nimmt. Idealerweise, dass man es nicht nur einmal betet, sondern so immer wieder mal und dann auch sich Zeit lässt und dass Gott uns wirklich Dinge aufzeigt, dass wir Irrtümer erkennen können, dass wir korrigieren können. Und ja, was gibt es denn Besseres als das? Unser Leben wird aufblühen, definitiv. Das Hauptziel von diesem Gebet ist ja nicht, dass das Negative entfernt wird. Das ist nicht das Hauptziel. Das Hauptziel ist, dass ich auf dem guten Weg von Gott gehe und voll in seinem Segen und in seiner Freiheit leben kann. Und das ist der Weg, der zum ewigen Leben führt, unter Gottes schützender Hand. Ich möchte dich jetzt am Schluss einfach fragen, welchen Gedanken nimmst du mit? Das Ganze musst du nicht laut sagen, einfach für dich. Überleg kurz ein paar Sekunden, welchen Gedanken möchtest du festhalten? Vielleicht ist das etwas ganz Konkretes, das du heute Nachmittag oder morgen machen möchtest, oder vielleicht eine Notiz zu Hause aufschreiben, dass du es nicht vergisst. Welchen Gedanken? Und wenn du jetzt einen Gedanken hast, dann lass dir diesen Gedanken nicht nehmen. Genau. Ich möchte jetzt noch beten. Lieber Herr Jesus, du hast uns so fest lieb. Danke von ganzem Herzen für das. Und Herr, du siehst auch die Wege, die wir da gehen, auf dieser Welt, wo es nicht immer leicht ist, wo es schwierig ist. Und Herr, wir haben so viele Prägungen, Sachen, die uns prägen, aus der Kindheit, Eltern und Erlebnisse, die uns auch schief werden, wo wir falsches Denken bekommen. Aber auch ja, die Sünde in dieser Welt, die uns zieht. Und es gibt so viele Möglichkeiten für falsche Wege, Herr. Und ich, ja, das weißt du, und das ist gar nicht das Schlimmste. Sondern schlimmer wäre, wenn wir jetzt einfach wieder drin verharren. Und darum bitte ich dich, dass du uns hilfst, Herr Jesus, dass du uns Licht gibst in unser Leben hinein. Herr, du willst vielleicht eins ums andere aufzeigen, nicht alles aufs Mal, aber zeig doch bitte in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, Monaten Sachen auf, wo wir merken, oh ja, da, ich möchte mehr ins Licht hinein, ich möchte mehr ins Heil hinein. Gib uns den Mut, uns auch da auszustrecken und gib uns Freude, wenn wir merken, hey, das ist Freiheit. Freiheit unter deiner Liebe und unter deiner Autorität. Danke vielmals.